Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
Hallo, herzlich willkommen und ich hoffe, ihr seid gut gestartet in dieses Jahr 2019. Wir machen auf jeden Fall weiter mit diesem kleinen, aber feinen Podcast Detektor FM destilliert. Wir heißt an dieser Stelle natürlich mal wieder
Isi Wob, hallo.
Und Christian Bollert, hallo. Isi, wie machst du das eigentlich in deinen E-Mails? Sagst du noch frohes Neues? Ist jetzt oder ist vorbei? Ich habe irgendwo mal gelesen, 3 Wochen darf man.
Kommt immer drauf an, ne? Ich habe das jetzt zuletzt nochmal gemacht tatsächlich, ja. Finde ich auch okay. Weil ich sag auch nicht mehr frohes Neues, ich sage frohes 2019. Das kann man bestimmt noch Mitte des Jahres noch sagen.
Das kann man bis Mitte Juni, darf man das.
Ja.
Ja, nee, finde ich gut. Ja, ich mach's auch. Also tatsächlich, ich schreibe es oft noch, ne? Also außer bei denen, wo man jetzt schon natürlich schon mal geschrieben hat, aber...
Einfach nee, vor jede E-Mail.
Einfach immer. Es ist standardmäßig. Wenn ich eine E-Mail aufmache, ploppt sofort erstmal auf.
Frohes Neues.
Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ihr, sie, wir. Ja, nee, aber ich meine, klar, vielleicht hören uns ja Leute, die dieses Jahr zum ersten Mal Detektor FM destilliert hören. Wer die letzte Folge nicht gehört hat.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja schon Folge 2
2019. Kalenderwoche 2. Und was ich fast schon in einer Mischung aus Erschrecken und aber auch Freude festgestellt habe, ein Drittel vom Januar ist schon um. Wahnsinn, oder? Es ist bald wieder Frühling, bald wieder Sommer.
Das ist wiederum gut, ja.
Ja.
Das ist gut. Ich bin auch gerade tatsächlich in so einem kleinen so Winterblues, gar nicht festgestellt. Also ich mag den Winter. Ist nicht so, als wenn ich sage, das bringt nichts. Mhm. Aber gerade denke ich so, oh, irgendwie muss ich mal in eine Sauna fahren oder so.
Ja, Januar, Februar ist dafür, glaube ich, aber wirklich auch so die klassische Zeit. Mhm. Ne? Aber auch da kommt der kleine Optimist in mir wieder raus. Es ist abends jetzt schon wieder länger hell. Also richtig. Da fällt es mir auf.
Die schlimmste Zeit ist vorbei.
Ja, 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 nee, wirklich. Also jetzt ist es schon so ein bisschen spürbar. Ich glaube, eine Stunde würde ich sagen, gefühlt. Mhm. Also es ist nicht mehr um 4, sondern um 5 ungefähr.
Ja, das stimmt.
Also hier vorm Studio. Ich weiß nicht, wie es in Mönchengladbach aussieht. Aber,
ja, weiß ich auch nicht, wie es da gerade aussieht. Wenn jemand aus Mönchengladbach zuhört, sagt uns doch mal.
Kann er uns ja mal schreiben. Ich habe irgendwo mal gelesen, das ist ja so auch so Trivia-Wissen, dass, oh, jetzt, ich hau's bestimmt durcheinander, da schreibt bestimmt jemand, gerne an kontakt@detektor.fm nehmen wir Verbesserungsvorschläge entgegen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Görlitz und Aachen. Und zwar ungefähr eine Stunde in der Sonne. Also ich glaube.
Was?
Ja, ja, also Moment, es ist so folgendermaßen. Logischerweise, die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter.
Mhm.
Dementsprechend geht in Görlitz, glaube ich, die Sonne eine Stunde
früher auf.
Auf
und im Westen dann
später, aber auch später unter.
Ah.
Also ich glaube, es ist wirklich so.
Ja, kann gut sein.
Krass, ne? Ja, das ist, und das nur über, na was sind das, 800 Kilometer oder so. Hm. Naja, das prüfen wir nochmal nach, aber ich glaube, so ist es. Also, und wenn es nicht so ist, ist es genau andersrum.
Irgendwie ist es auf jeden Fall.
Aber fand ich wirklich erstaunlich, dass sozusagen Menschen, die in Aachen leben, ganz anders wach werden, jetzt so biorhythmusmäßig als in Görlitz.
Ja, das macht ja auch tatsächlich was mit dem Biorhythmus,
ja,
ne?
Ja.
Finde ich schon. Also, dass man im Winter so ein bisschen winterschlafmäßig müde ist und so. Ja, das hat sicherlich viel mit dem Licht zu tun. Und auch, dass viele Leute dann so denken, so wie ich halt, ne? Ach, irgendwie, ne?
Ja.
Das ist so ein, so Dauergrau, es fehlt einfach Vitamin D, ist einfach wahr. Ja.
Ja, das stimmt. Wir wollen reden über die Themen dieser Woche. Und da gibt es ein, ja, doch Riesenthema, was zumindest die letzten Tage bestimmt hat und was ziemlich genau vor einer Woche große Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist der Fall, wo man heute jetzt sagen würde, von diesem 20-jährigen Schüler aus Hessen, der irgendwie Informationen über Prominente gesammelt hat, fast 1000, irgendwie 981 oder was es waren, und ins Netz gestellt hat, ja eigentlich schon letztes Jahr ins Netz gestellt hat, aber mitbekommen hat man es erst letzte Woche am späten Donnerstag und dann eben mit einem Anruf aus dem Büro von Frau Nahles.
Und da hat man gesagt, der größte Hackerangriff in Deutschland
Zeiten. Vor einer Woche war es der größte Hackerangriff aller Zeiten und wir haben alle lernen müssen oder viele haben lernen müssen, war ja gar kein Hackerangriff.
Richtig. Doxing war es.
Doxing, ja. Das Wort ist wirklich, also das muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich vorher noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Und ich habe auch das schon wieder jetzt Kandidat für irgendwie Wort des Jahres oder sowas, glaube ich.
Meinst du, so lange hält es bestimmt
nicht durch? Nicht. Aber es ist, ich fand es schon auch erstaunlich, wie es auf einmal so überall hochgeploppt ist, ne? In Google Trends und so.
Ja. Mhm. Dann erklären Sie doch mal den Unterschied zwischen Doxing und Hacking. In einfachen Worten.
Na, ich könnte jetzt mal sagen, was Doxing ist.
Bitte.
Doxing bedeutet einfach, ich sammle persönliche Daten über verschiedene Menschen. Und das ist was, was es schon lange gibt. Und zwar unter YouTubern und Gamern, wo das so eine Art, ist schon was, fast wie ein Sport wird das betrieben, um andere, die man eben nicht leiden kann, so ein bisschen außer Gefecht zu setzen und ja, zu mobben. Ne? Also es ist keine besonders freundliche Angelegenheit und darf, glaube ich, auch nicht unterschätzt werden. Aber im Endeffekt...
Geht auch oft gegen Frauen. Ist nochmal so ein Randaspekt, was ich neulich gelesen habe.
Also ach, was,
oft,
wirklich?
Ja, oft richtet sich natürlich gegen Frauen, weil irgendwie... Also muss man sagen, da kann Christian Eichler hier von unserem Gaming-Podcast Rush sicher noch mehr dazu sagen, hat sich ja auch schon damit beschäftigt, aber häufig ist ja so, Hass von Gamern richtet sich auch gegen Frauen, also das ist auch ein großes Thema. Ja. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nö, nix, ich war auch fast schon fertig. Ne? Ja. Das heißt, das Ganze gibt es eigentlich schon länger, aber jetzt ist es erst in den Köpfen vieler anderer Menschen angekommen, eben nicht nur bei Gamern und YouTubern oder Internetstars vor allem, sondern eben auch bei uns zum Beispiel, Christian, ne? Und auch bei Politikern und wurde halt da so ein bisschen verwechselt mit einem Hackerangriff.
Und da sieht man auch mal wieder, finde ich, wie wichtig Sprache auch ist. Ne? Mhm. Also wie wichtig es ist, da wirklich die korrekten Begriffe zu benutzen, um dann eben nicht auch in eine falsche Richtung zu laufen. Also weil, soweit man das weiß, hat der ja, dieser Schüler, jetzt keine Konten geknackt und ist irgendwo eingebrochen auf irgendwelche Server und so, sondern hat tatsächlich eben nur häufig zum allergrößten Teil öffentlich zugängliche Daten gesammelt und dann irgendwann in einem... aus seiner Sicht richtigen Moment veröffentlicht. Am Anfang hat es ja aber auch wirklich überhaupt niemand mitbekommen. Das finde ich ist eigentlich auch eine krasse Pointe.
Und bekannt geworden auch natürlich über einen YouTuber, ne?
Ja.
Der das irgendwie dann mitgekriegt hat. Wo man ja auch wieder sieht, aus welcher Richtung das eigentlich kommt. Ne? Und da hört man eben auch gerade ganz viel aus der YouTuber-Ecke.
Ne?
Ja, aus der YouTuber-Ecke hört man eben auch ganz viel jetzt gerade so, ja, Leute, jetzt merkt es mal, wir kämpfen damit eigentlich schon seit Ewigkeiten, ne?
Das fand ich interessant, genau, da habe ich neulich auch ein Interview gesehen mit einem, ich glaube im Heute-Journal war auch einer, der gesagt hat, hier, vielleicht führt es ja auch endlich mal dazu, dass zum Beispiel auch Polizei und Strafverfolgungsbehörden das jetzt auch mal ernst nehmen, weil das muss man auch sagen, letzten Freitag hieß es, klar, jetzt, ja doch, sagen wir, war hier großer Hackerangriff, was eben nicht stimmt, das haben wir jetzt gelernt diese Woche, du hast es gut erklärt, aber das sagen eben auch viele YouTuber, finde ich durchaus zu Recht. Jetzt gibt es mal eine Aufmerksamkeit für dieses Phänomen. Und vielleicht sagt jetzt nicht die Polizei, wenn man anruft, ey, hier gibt es schon wieder einen Typen, der mich irgendwie damit unter Druck setzt. Wir machen auch mal was. Und gefunden haben sie ihn ja dann doch relativ schnell. Ne?
Ja, also, das stimmt. Wenn man einmal, wenn es dann einmal der größte Hackerangriff der deutschen Geschichte ist, dann ist man da vielleicht auch ganz schön schnell unterwegs. Aber, und da gebe ich dir völlig recht, klar, es ist jetzt kein Hackerangriff in dem Sinne, ne? Und es war jetzt kein Angriff auf die deutsche Politik oder so, aber es ist natürlich nicht zu unterschätzen, was man eben mit persönlichen Daten für einen Druck erzeugen kann bei Menschen und da bin ich auch ganz deiner Meinung, dass es vielleicht auch ganz gut ist, dass da jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit dahinter steht.
Ja, wir haben in dieser Woche und wir haben auch tatsächlich ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, aber in dieser Woche nochmal ein Gespräch auch dazu geführt, vor allen Dingen zu diesem Thema Doxing, was steckt da dahinter und wie kann man sich vielleicht auch dagegen schützen? Und da hatten wir auch fand ich ein sehr, sehr interessantes Gespräch zu dem Thema, was man auf unserer Seite nochmal nachlesen kann. Einfach, wenn man mal Doxing sucht oder ein bisschen runterscrollt auf unserer Startseite, da findet man es ja auch noch. Und da war auch nochmal die Rede davon, dass man sich eben doch besser schützen muss. Also ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe tatsächlich gecheckt, haveyoubeenprawned.com, ne? Da kann man ja checken,
habe ich auch gemacht,
ob man gehackt wurde. Ich wurde nicht gehackt bisher. Kein einziges Mal.
Hut ab.
Ich habe aber auch ein gutes Passwort.
Das hat ja nicht nur was mit dem Passwort
zu
tun.
Nee, das ist richtig. Sonst datensicherheitsmäßig bin ich auch ein bisschen hinten dran, glaube ich. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht so interessant für Menschen oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich habe beide meine E-Mail-Accounts sowohl Arbeit als auch privat gecheckt. Nichts dabei.
Bei zwei Dritteln war ich dabei. Aber bei vielen auch, wo ich dann wusste, okay, da habe ich schon 5-mal danach das Passwort auch wieder geändert. Aber 2/3 meiner E-Mails sind irgendwie betroffen gewesen. Fand ich schon auch ganz interessant.
Ja.
Aber ich muss auch zugeben, ich bin auch seit ein paar Jahren mittlerweile, seitdem es eigentlich so seit 1-2 Jahren, würde ich sagen, habe ich auch ganz, ganz oft schon längst diese Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet.
Ah, ja.
Das heißt, dass man im Zweifel, wenn man sich mit einem neuen Gerät anmeldet, immer nochmal über das Telefon oder sonstige Mechanismen nochmal bestätigen
muss. Habe ich aber
auch,
dass man da auch eine Warnung bekommt.
Und machen aber total wenige. Ich habe irgendwo gelesen, 5% der Google-Nutzer oder irgendwie sowas. Also echt wenige Menschen. Also ich glaube, das raten ja jetzt auch alle, raten wir auch. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ist auch gar nicht so nervig, wie man sich es vielleicht am Anfang vorstellt, weil wenn man es einmal gemacht hat auf seinem Gerät, dann funktioniert es auch ganz gut. Und davor scheue ich mich ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen zurück. Ich habe es auch mal ein bisschen testweise ausprobiert, so Passwortmanager. Nutzt du sowas?
Nee.
Auch nicht, ne?
Mm-mm.
Aber ich kenne ein paar Leute, die sagen, es ist wirklich super. Aber ich irgendwie, das ist mir doch irgendwie ein bisschen zu kompliziert.
Immer. Aber wie funktioniert das denn eigentlich?
Na, du hast einen Passwortmanager und der generiert dir dann Passwörter für deinen jeweiligen Dienst, auf dem du dich gerade irgendwie...
Ich komme hier so schon nicht klar.
Ja gut, das macht er ja für dich, aber dann brauchst du wieder ein Masterpasswort und das darfst du nicht verlieren. Und so, und dann musst du es nochmal irgendwo auf einen Papierzettel irgendwo hinlegen, wo du es auch finden kannst und...
Dann kann man auch direkt eins.
Ja.
Nee, das stimmt. Das wird sicherlich anders. Aber ja, ich bin da auch ein bisschen zu bequem vielleicht einfach.
Ja, ich vermute mal, in 1-2 Jahren haben wir alle einen Passwortmanager.
Meinst du?
Na, so wie wir jetzt alle schon zwei
Faktoren. Wir können ja wetten, Christian.
Wir wetten. Um eine Apfelsine.
Okay, eine Apfelsine.
Eine Apfelsine im Jahr 2020. Gut. Nee, ja doch. Nee, 21. In 2 Jahren habe ich gesagt.
Ist dann 21. Stimmt.
Eine Apfelsine im Jahr 2021. Ich glaube, ganz viele Menschen werden es nutzen. Wahrscheinlich werde ich mich jetzt doch auch nochmal damit beschäftigen.
Also am 11. Januar 2021 gucken wir dann, wer die Apfelsine bekommt.
Wer kriegt die Apfelsine? Ich glaube doch, da wird es mehr Menschen geben, weil hier vor 2-3 Jahren hätte kaum jemand schon 2-Faktor-Authentifizierung genutzt.
Richtig, das stimmt.
Also das ist, glaube ich, so ein, man wird da erwachsener im Umgang damit. Und das meinte ja auch der Kollege in dem Gespräch zum Thema Doxing. Ein Passwort, ne, 8 Zeichen, die Zeiten sind vorbei. 20 mindestens.
Ja gut, also 20 baut
es. Ja, und das geht nicht mehr ohne Passwortmanager, so weit würde ich gehen.
Nee, das stimmt. Also da muss man sich ja echt so Schachtelsätze ausdenken.
Und dann mit Sonderzeichen und so, das geht eigentlich nicht mehr.
Naja. Ja. Aber interessant fand ich, dass wir das Gespräch ja auch geführt haben als Reaktion darauf, dass Horst Seehofer, unser Innenminister, ja gesagt hat, er will jetzt ein Frühwarnsystem einführen, eben gegen oder für mehr Cybersicherheit und gegen Cyberangriffe. Dann stellt sich heraus, oder hat sich ja vorher schon herausgestellt, war ja gar kein Angriff. Und sagen auch viele Experten, naja, gegen Doxing kann man sich eigentlich gar nicht richtig schützen, ne? Weil das eben an jedem selber liegt. Und dann auch immer wieder an den anderen, die ja unsere Kontaktdaten haben. Das ist ja auch wieder nochmal weiter gesponnen, ein bisschen kompliziert. Ne? Also eigentlich müssten wir einen Passwortmanager für alle unsere Kontakte haben. Naja.
Ja, das wird schwierig. Das wird schwierig. Das stimmt. Es reicht schon einer, der das gesamte Telefonbuch bei WhatsApp oder Facebook oder sonst wo hochlädt. Ne? Mhm. Naja, das stimmt schon. Aber ich glaube, es trägt zumindest nochmal, das hat man, glaube ich, auch gelernt in der Woche, zu ein bisschen mehr Sensibilität dazu bei. Also, dass man selber irgendwie checkt, okay, ist meine E-Mail-Adresse betroffen, sollte ich mal mein Passwort mal wieder ändern. Und zum anderen aber vielleicht ja eben auch auf der anderen Seite, also bei so Strafverfolgungsbehörden, Polizei und so, dass sie das auch ernster nehmen, weil banal es jetzt irgendwie klingt, aber es ist eben Teil unserer Lebensrealität und eben nicht irgendwie, da sind 3 YouTuber von betroffen, sondern kann schon ein paar mehr Leute treffen, so wie in dem Fall mindestens 1000.
Ja.
Ganz anderes Thema. Ostdeutschland, Treuhand.
Mal wieder.
Muss ich dich doch wieder auf deine Mönchengladbach-Vergangenheit.
Auf meinen alten Geschichtslehrer, richtig.
Auf deinen Geschichtslehrer ansprechen. Habt ihr nicht behandelt, oder? Treuhand?
Nee.
Auf keinen Fall.
Nee.
Ich glaube, auch wir im Unterricht haben es nicht behandelt. Im Osten, in Potsdam damals. Aber ist natürlich ein Riesenthema, muss man sagen. Also gerade viele Ostdeutsche regen sich bis heute darüber auf, was da passiert ist mit der Treuhand.
Und dass es auch nicht aufgeklärt ist, so richtig.
Dass es auch nicht aufgeklärt ist. Vielleicht nochmal Mini-Vorschub, bevor wir noch darüber reden. Die Treuhand ist ja damals gegründet worden, um die ehemaligen staatlichen Betriebe der DDR irgendwie zu privatisieren. Also wenn man das möglichst neutral sagen darf. Und hat dann im Zuge weniger Monate und Jahre tatsächlich extrem viele, eigentlich alle Betriebe der DDR verkauft, verscherbelt, wie auch immer, umorganisiert oder auch geschlossen. Und darüber haben sich lange wenig Leute wirklich einen Kopf gemacht, was das so...
für Auswirkungen hatte und auch an wen die gegangen sind, ne?
Ja.
Aber nicht mehr heute. Das Katapult-Magazin hat sich nämlich Gedanken darum gemacht und in der Karte der Woche genau aufgeschlüsselt, welche Ostbetriebe eigentlich an wen gegangen sind, beziehungsweise farblich auch markiert sind, wurden die in Westdeutschland privatisiert, sind sie in Ostdeutschland irgendwie geblieben, ins Ausland gegangen und so weiter. Gab es irgendwie eine Mischform. Das heißt, also die größten Anteile eigentlich an diesem Unternehmen, wo sind die hingegangen? Und das war doch sehr, sehr spannend. Und das finden nicht nur wir, sondern und das fanden auch die meisten von euch da draußen, also die meisten unserer Hörer und Hörerinnen. Es war auf jeden Fall einer der bestgeklicktesten Tweets diese Woche, ne?
Ja, und auch Artikel und auch, wir haben so Rückmeldungen bekommen von Hörern, dass sie das besonders interessant fanden. Wir haben ja neulich tatsächlich, glaube ich, gemeinsam eben schon mal über die Treuhand geredet.
Wegen dieses Buches.
Genau, als der, ich sag mal so, das erste aktuelle wissenschaftliche Buch sich eben mit diesem Thema beschäftigt hat. Kann man auch nochmal nachhören im vergangenen Jahr. Also wenn man Treuhand einfach mal bei Detektor oder Treuhand Detektor bei einer Suchmaschine der Wahl, zum Beispiel Startpage, die ich sehr empfehle, eine niederländische Suchmaschine, die auf dem Google-Algorithmus basiert, aber eben keine Suchanfragen speichert, wo wir auch wieder beim Thema Datenschutz wären. Aber es gibt natürlich auch andere Suchmaschinen. Jedenfalls, wenn man danach Treuhand und Detektor sucht, findet man auch das Gespräch mit dem Wissenschaftler aus dem Ruhrgebiet, lustigerweise, also der im Ruhrgebiet mittlerweile forscht. Ich glaube an der Uni Bochum, wenn ich mich nicht irre. Und da haben wir uns auch schon mal mit dem Thema beschäftigt, hat auch schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber jetzt eben nochmal mehr, weil, das muss man auch sagen, die Leute vom Katapult-Magazin haben auch eine sehr, sehr gute Art, das zu visualisieren. Konnten natürlich jetzt nicht alle Betriebe, die irgendwie privatisiert, aber man sieht auf der Karte mal, wo so das, die ganzen Geldströme hingingen und wem heute was gehört. Und wenn man das dann mal so vor sich sieht, so visuell, das ist schon krass. Also 80% sind an Westdeutsche gegangen.
Das finde ich auch, es fand ich echt erstaunlich. Ja, hat mich auch überrascht tatsächlich.
Ja. Und dann 15%, ich habe es nochmal aufgeschrieben, an ausländische Käufer, also Schweiz, Österreich, was auch immer. Franzosen haben ja auch viel gekauft, also hier
Finnland
so zum Beispiel.
Auch.
Genau, Finnland. Und nur 5%, und da versteht man dann auch, wo der Unmut so ein bisschen herkommt bei vielen Ostdeutschen, nur 5% sind an die eigentlichen Betriebe, an die Belegschaften gegangen. Mhm. Ich weiß nicht, hast du zufällig Weißensee gesehen?
Habe ich letztens angefangen, aber noch nicht, nicht weiter.
Okay,
aber
dann will ich nicht
dran.
Spoilern.
Ich bin dran.
Aber ich sag mal so viel, Treuhand spielt da natürlich auch irgendwann eine Rolle. Und nur 5% an Ostdeutsche, das ist schon krass. Und da hört man ja auch wirklich immer wieder solche Geschichten, dass irgendwie die Belegschaft das Werk oder den Betrieb oder was auch immer gerne übernehmen wollte, aber dann von der Bank keinen Kredit bekommen hat. Mhm. Dann kam irgendein windiger
Westdeutscher
Gebrauchtwagenhändler daher und hat aber auch noch von der Bank einen Kredit bekommen, von der Treuhand irgendwie noch eine Bürgschaft, eine Sicherheit, so nach dem Motto, wenn es schief geht, ist egal. Dem konnte nichts passieren und der hat es dann gemacht und gegen die Wand gefahren. So. Mhm. Und dass da viele Leute dann enttäuscht waren, das kann man schon auch verstehen.
Ja, und da finde ich es auch total cool, dass das so gut ankommt, beziehungsweise dass so viele Menschen das tatsächlich interessiert jetzt. Ne? Und das zeigt ja auch, dass es eben noch nicht gegessen ist, so das Thema. Ne? Und dass viele Leute sich da immer noch mit beschäftigen möchten.
Zu Recht, muss man sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich vielleicht wirklich mal intensiver beschäftigen sollte. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, wie so oft im Leben, es ist kompliziert. Also viele Betriebe waren natürlich auch marode, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also viele Betriebe hatten irgendwie 5000 Mitarbeiter und wären vielleicht wirklich nicht weltmarktfähig gewesen. Aber die, die weltmarktfähig waren oder zumindest deutschlandmarktfähig, wie auch immer, da sind wirklich viele dann einfach an Konkurrenten aus dem Westen gegangen, die dann einfach gesagt haben, okay, wir kaufen die jetzt. Und dann machen wir die einfach zu, weil dann haben wir einen größeren Absatzmarkt, verkaufen unsere Sachen da und so. Da sind schon echt viele Schweinereien auch passiert. Interessant, dass sich aber jetzt wirklich die Wissenschaft und eben auch die Kollegen vom Katapult-Magazin genau mit diesem Thema beschäftigen. Und dass es jetzt so hochkommt. Ne? Vielleicht ist jetzt wirklich so der Moment, um auch nochmal darüber zu reden. Das ist natürlich ein bisschen doof im Nachhinein, dass man nicht damals sensibler war und das vielleicht damals schon ein bisschen mehr gecheckt hat. Aber ich gebe dir recht. Immerhin wird es jetzt nochmal aufgearbeitet. Es soll ja vielleicht sogar so eine Wahrheitskommission geben, die.
Das habe ich auch, ja, das habe ich auch gesehen, obwohl das ja auch schon wieder in der Kritik steht, weil dann ja so Wahrheitskommission.
Da sind wir wieder beim Thema Sprache.
Genau, würde ich schon wieder sagen, eigentlich war alles eine Lüge, was die Treuhand da gemacht hat. Ja. Aber ja, finde ich auch total spannend.
Aber mal gucken, ob das tatsächlich kommt, ob es da nochmal eine eigene Kommission gibt, die das Wirken der Treuhand da nochmal aufdröselt. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was diese Woche euch da draußen sehr, sehr bewegt hat. Also auch da, wenn ihr uns da noch irgendwas mitteilen wollt oder vielleicht eine Idee habt, wo wir noch weiter dranbleiben sollen, schreibt gerne auch eine Mail an kontakt@detektor.fm oder schreibt uns bei Facebook oder Twitter. Geht natürlich auch. Ein Thema, was ich noch auf dem Zettel habe, ist das Thema Handball.
Handball-WM.
Ja, ja. Nicht nur wegen Sophie Passmann. Hast du das gelesen?
Nee, habe ich nicht gelesen tatsächlich.
Aber hast du es mitbekommen, dass es so viral gegangen ist, ihr Text für die Zeit, den sie geschrieben hat?
Nee.
Ist, also
boah, was ist mit mir los?
Ich weiß nicht. Wir haben ja wahrscheinlich unterschiedliche Timelines in diversen sozialen Netzwerken. Bei mir haben das Gefühl die Hälfte aller meiner Bekannten geteilt. Aber ich habe auch viele Handballfreunde in meinem Umfeld.
Ja.
Sophie Passmann hat so eine Liebeserklärung an den Handball geschrieben. Und jetzt, vielleicht erinnerst du dich noch an das Jahr 2007. Da gab es ja dieses berühmte Wintermärchen, wo Deutschland Weltmeister geworden ist, im eigenen Land, mit Heiner Brandt, mit diesen Schnauzbärten, gab es da diese Fotos und so, Henning Fritz im Tor und so.
Ja, so detailliert würde ich da jetzt nicht rein, aber ich erinnere mich daran. Ja,
ich erinnere mich jedenfalls auch, genau. Und wir haben diese Woche gesprochen, gestern um ganz genau zu sein, kurz vor Turnierstart, mit Christian Schwarzer, Christian Blecki Schwarzer, auch legendärer Handballspieler, Ziehsohn auch von Heiner Brandt, dem Weltmeistermacher von 2007. Und der ist ja damals nochmal angetreten in einem schon ziemlich betagten Alter, sollte eigentlich gar nicht mitmachen, war irgendwie eigentlich ZDF-Sportexperte und dann hat sich jemand verletzt und dann ist er doch irgendwie und so. Und mit dem haben wir drüber gesprochen. Und Bernadette Huber, die ist diese Woche unsere Handball-Expertin geworden. Die hat mit der Taz über Handball gesprochen.
Nur über Handball.
Und dann gestern.
Und über Treuhand tatsächlich auch.
Und über Treuhand hat sie auch gesprochen, genau. Und Bernadette Huber hat mit ihm gesprochen und war danach ganz begeistert und hat gesagt, ja, das war ein total gutes Gespräch. Mhm. Und ich finde auch, also Christian Schwarzer, das ist nochmal eine absolute Empfehlung. Und Handball-WM läuft ja noch eine Weile und ich finde wirklich, Handball ist echt ein cooler Sport. Und ich frage mich nur, warum gelingt es dem Handball nicht so richtig, dauerhaft Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Also gerade so logischerweise im direkten Vergleich mit dem, was alles platt macht, halt Fußball. Mhm. So alle 12 Jahre, so wie jetzt, ne? Also 2007 gab es die WM, jetzt gibt es dieses Jahr wieder, jetzt gucken alle wieder hin und die Mannschaft und das ist auch toll und die spielen ja auch toll und mal sehen, wie weit sie wirklich kommen und so. Und Christian Prokop ist sicher auch ein ganz interessanter junger Trainer, obwohl er auch beim letzten Turnier viel Kritik bekommen hat. Aber dann ist halt wieder vorbei. Ne? Mhm. Dann 3, 4 Wochen gucken alle hin.
Mehr, ja.
Und dann gucken, wird wieder irgendein Testspiel, weiß ich nicht, von einer Zweitligamannschaft gegen eine Drittligamannschaft live im Fernsehen übertragen und so. Und die Handballleute fragen sich, was ist da los? Mhm. Es ist ja wirklich auch ein sehr, sehr beliebter Sport. Also gehen ja Zehntausende in die Hallen und gucken sich das an. Und ich finde, was mich auch, also abgesehen vom Sport, den ich wirklich spannend finde, weil es auch hin und her geht und es ist auch ein sehr dynamischer Sport und irgendwie finde ich es irgendwie...
Ja, es passiert total viel einfach.
Es passiert total viel und es ist auch ein harter Sport.
Also das, ich wollte gerade sagen, so viele Jungs in meiner Klasse früher in der Schule haben Handball gespielt, was ja auch schon wieder irgendwie ein gutes Zeichen ist. Ne? Also es ist wahnsinnig beliebt, auch irgendwie als Jugendsport, glaube ich. Aber alle hatten immer wieder gebrochene Nasen. Es war echt krass.
Ja, naja, Handball ist auch wirklich hart. Aber was mich daran fasziniert ist, wenn wir schon bei diesem Thema Härte sind, es gibt irgendwie überhaupt keine Härte bei den Zuschauern. Also es gibt keine Handball-Hooligans. Zumindest habe ich davon noch nie gehört. Sondern es ist so ein Familiensport. Da gehen irgendwie so die Eltern, der Spieler und aber eben auch ganz normale Leute und das ist so eine ganz friedliche und trotzdem intensive Atmosphäre. Also ich war ein paar Mal in Magdeburg beim Handball. Mhm. Das ist ja auch so eine absolute Handball-Hochburg im Osten wiederum. Da ist eine Stimmung in der Halle, das ist unfassbar. Und das
aber vielleicht auch, weil es eben nicht so fußballmäßig groß ist, ne? Und da gehen dann wirklich die Liebhaber hin, die wegen des Sports hingehen.
Ja,
und sagen,
man ist
so,
ganz
ne?
dicht dran genau. und so. Ja. Mhm. Aber es ist wirklich ein faszinierender Sport und ja, wer die Chance hat, ich glaube, in Köln sind auch viele Spiele, in Berlin ja jetzt der Auftakt. Also, wer die Chance hat, da hinzugehen, ich finde echt, Handballspiele lohnen sich immer. Ich finde es nur, wie gesagt, schade, dass es dann ja nicht so richtig gelingt und ja, vielleicht sind wir Medien daran auch so ein bisschen schuld, das so mitzunehmen. Es würde ja ausreichen, einen ganz kleinen Teil vom Kuchen des großen Fußballs abzugeben. Ein bisschen Medienaufmerksamkeit, mal hier und da ein Spiel live im Fernsehen oder so, also im frei empfangbaren Fernsehen. Mhm. Das wäre irgendwie schon was, aber naja, mal gucken, vielleicht.
Vielleicht tut sich ja was.
Ich meine, es gibt schon so, also man kann auch da ja ein bisschen optimistischer sein. Es gibt ja auch andere Sportarten, die es so ein bisschen geschafft haben, mehr Aufmerksamkeit in den letzten Jahren zu bekommen. Basketball zum Beispiel.
Ja.
Unser Musikchef ist ein riesen Basketballfan. Da sind die Hallen ja auch voll und es wird auch immer mehr auch mal übertragen und so. Aber die kämpfen natürlich mit dem genau demselben. Also ich glaube, Handball und Basketball sind so auf einer Ebene und würden gerne mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Ja. Ja, weil aber auch eben niemand gegen dieses Riesending ankommt, ne? Gegen den Fußball, der alles platt macht, wie du schon gesagt hast.
Ja, das sind so die drei großen Themen, die wir so ausgemacht haben in dieser Woche.
Ja.
Gibt es auch einen Mediathekentipp von dir? Du hast ja immer gerne noch so ein Ass im Ärmel.
Ich habe tatsächlich jetzt in der Feiertagszeit habe ich eine 6-teilige Doku-Reihe bei Netflix gesehen und zwar Sex und Liebe von Christian Amanpour, ehemalige CNN-Chefredakteurin.
Die CNN-Chefreporterin, genau. Ja, ja.
Die hat.
Die ist gut. Die Serie, also ich finde sie super als Journalistin, aber die Serie ist auch gut.
Knaller. Also ich finde es wirklich wahnsinnig interessant. Sie reist einfach in verschiedene Länder bzw. Großstädte und schaut sich an, wie ist da der Umgang eben mit Sexualität, mit Körperlichkeit, mit Nacktheit, mit Liebe und was bedeutet Ehe, was bedeutet Liebe und wie passt das irgendwie zusammen, wie ist da auch die Stellung der Frau eben drin und so weiter. Und sie macht das einfach Sie stellt halt einfach unglaublich gute Fragen. Sie schafft es, zu allen Protagonisten und allen Menschen, die sie befragt, irgendwie eine Beziehung herzustellen, aber trotzdem auch eine Distanz zu wahren und ihrer Meinung und ihrer Einstellung treu zu bleiben, aber nicht so mit einer aufklärerischen Art daherzugehen, zumindest in den meisten Folgen. Ich finde, es gibt, also die unterscheiden sich auch sehr doll voneinander, aber sie reist zum Beispiel nach Tokio, nach Shanghai, nach Neu-Delhi, nach Accra in Ghana, aber auch nach Berlin. Für mich die schwächste Folge, aber vielleicht auch, weil
man so dicht dran ist.
Und ich finde, sie hat es immer ganz gut hingekriegt, so beide Extreme irgendwie zu beleuchten. Ne? Und das finde ich, findet in Berlin nicht so statt. Aber gut, ich möchte da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Ja.
Ah ja. Große Empfehlung von mir ist vielleicht ein bisschen spät, aber ich habe jetzt endlich mal das große Serienfinale von House of Cards nachgeguckt. Also
ich habe immer noch nicht gesehen. Ne?
Siehst du? Und ich muss sagen, es ist wirklich, also mich hat es reingezogen. Mhm. Also ich war am Anfang auch so, naja, mal gucken, wie sie das so machen ohne Kevin Spacey und so. Aber Robin Wright ist einfach groß. Und ich fand es gut. Manchmal hier und da, also ohne jetzt zu spoilern, vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Aber ich sag mal so, das Thema Frauenrechte und so spielt da natürlich auch eine Rolle. Mhm. Und ja, ich finde es eine absolute Guck-Empfehlung. Ja. Wo wir sonst auch oft gerne mal Hörempfehlungen geben, aber das...
Schauen wir diesmal wieder Mediatheken-Empfehlungen.
Genau.
Na gut.
Das dürfen wir mal machen. Ja, dann würde ich sagen...
Ran an die Fernseher.
Ran an die Fernseher, Kopfhörer auf und wir wünschen ein schönes, entspanntes, hoffentlich nicht allzu schmuddeliges, obwohl das Wetter, die Vorhersage ist jetzt auch nicht so dolle, zumindest für die ganzen... Gut, in Alpen sowieso schwierig, ja, wegen Schnee, aber ich meine, ansonsten eher so schmuddelig. Naja.
Aber ein entspanntes Wochenende so zu Hause bei Kerzenlicht. Ist so auch was Schönes.
bei Kerzenlicht? Machst du Kerzen an?
Ja, sehr. Ich habe echt einen extrem hohen Kerzenverbrauch.
Ja? Ja. Warum? Weil du es wegen des Lichts
gerne.
Oder wegen der Wärme oder...
Gemütlichkeit. Ich finde, das ist so eine schöne Stimmung. Ich mag das total. Deswegen brennen bei uns in der Wohnung wirklich immer Kerzen eigentlich.
Sehr gut. In diesem Sinne, schönes Wochenende.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.